One Tourism Talk, der Podcast für digitalen Tourismus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von One Tourism Talk. Mein Name ist Jessica Bartram. Das heutige Thema spielt eine zentrale Rolle für die Zukunft des Deutschlandtourismus. Es geht um die intelligente Nutzung offener Daten und den Einsatz von KI im Destinationsmanagement. Dazu habe ich mir zwei entscheidende Stimmen eingeladen. Sie kommt ursprünglich aus dem Journalismus, leitet heute seit Jahren eine der größten Tourismusorganisationen Deutschlands und sorgt dafür, dass digitale Strategien nicht nur gedacht, sondern auch gemacht werden. Er bringt das notwendige technische Know-how mit, das man braucht, um komplexe Digitalplattformen auch in die Tat umzusetzen. Gemeinsam treiben sie den Data Hub NRW ganz entscheidend voran und setzen damit neue Maßstäbe im Deutschlandtourismus. Ich freue mich heute ganz besonders auf Dr. Heike Döllkönig von Tourismus NRW und meinen Kollegen Stefan Huber von Neuster Destination One. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Hallo Jessica.
Super. Ja, ich freue mich, dass wir heute hier sind. Mhm. Ich möchte mit dir, Heike, mal anfangen. Erzähl doch mal, seit wann bist du Geschäftsführerin von Tourismus NRW?
Ja, seit mittlerweile schon 15 Jahren. Und also im Herbst werden es 15 Jahre. Und verbunden mit einer, ehrlich gesagt, sehr steilen Lernkurve, ja, die damals niemand vorausgesehen hätte, was das ganze Thema Digitalisierung, Online-Marketing, jetzt Open Data, Data Hub und aktuell der Einsatz von KI angeht. Also eine ganz rasante Entwicklung in den letzten 15 Jahren. Als ich vor 15 Jahren kam, waren die allerersten unterwegs mit Smartphones. Die waren gerade auf dem Markt und iPads. Und dann stellte sich die Frage, wir machen eine neue Webseite. Aber naja, gut, das war so ein bisschen Spielerei. Das war schön, um bestimmte Service mobil abzurufen. Yeah. Aber eigentlich hat man die Dinge noch entwickelt, damit Menschen über eine Google-Suche sich Seiten auf stationären Rechnern abrufen konnten. Ja. Und wenn man sich anguckt, über welche Fragestellungen wir auch gleich im Talk intensiv reden, dann kann man sich schon vorstellen, in welchem Tempo wir nicht nur in den letzten Jahren, sondern eigentlich auch seit 15 Jahren unterwegs sind.
Ja, das geht ja auch weiter. 2020 habt ihr euch ja überlegt, mit dem Data Hub was ganz Innovatives zu starten. Wie seid ihr damals drauf gekommen?
Ja, das ging in den Data Hub. Da waren im Grunde zwei Grundgedanken maßgeblich. Der eine, dass wir eben festgestellt haben, dass dieses alte Nutzerverhalten langsam Konkurrenz bekommen hat oder massive Konkurrenz bekommen hat. Zwar sind die Endgeräte mobil geworden, aber dieses Thema, der Kunde sucht sich seine Daten, war an eine Grenze gekommen und wurde ersetzt durch den Gedanken, die Daten suchen sich den Kunden. Und der Kunde, die Kundin ist auch gewohnt, dass er in seinen Kosmen, in denen er online unterwegs ist, Social-Media-mäßig unterwegs ist, plattformmäßig unterwegs ist, App-mäßig unterwegs ist, die Dinge einfach geliefert und zugespielt bekommt. Und dann sind wir ja auch noch gekommen mit unserem Aufbau aus der alten Customer Journey, wo man immer sagte, erst Inspiration, abgeschlossen, dann Information, abgeschlossen, dann reist der Kunde, macht dann seine Dinge, die er sich davor herausgesucht hat, dann kommt er wieder, dann bewertet er und dann geht das Ganze von vorne los. Und wir wissen und sehen das ja auch bei uns selbst, dank des Smartphones, wir sind, diese Phasen überschneiden sich total. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir zum Beispiel auch, wenn Menschen unterwegs sind in und mit ihren Apps, immer wieder in der Lage sind, sozusagen nachzuladen und die Kunden entlang ihres Bewegungsmusters immer wieder neu mit Daten, mit Informationen zu versorgen. Und das geht eben alles nur, wenn ich Daten aus ihren Silos rausnehme, wenn ich sie in strukturierten Formaten bereitstelle und wenn ich sie offen bereitstelle. Das war die touristische Perspektive. Aber es hatte auch so einen, ja, wenn man so will, demokratischen Ansatz, datendemokratischen Ansatz, dass man gesagt hat, diese Daten, die aus öffentlich geförderten Kosmen kommen, die müssen eigentlich auch allen zur Verfügung stehen, ja, damit sie weiterverarbeitet werden. Ja. Auch im Sinne der Bürger, dass man partizipieren kann an diesen Datenschätzen und dass auch Dritte wie Unternehmen, wie Start-ups schauen können, was kann man aus diesen Daten an Geschäftsmodellen generieren. Also Daten sind das neue Gold und Daten haben aber auch einen Anspruch, geteilt zu werden, wenn ihre Generierung sozusagen öffentlich mitfinanziert worden ist. Das war zusätzlich zu der touristischen Perspektive dann noch ein weiterer Aspekt, der uns auch sehr überzeugt hat, als öffentlich geförderte Tourismusorganisation sich diesem Open Data Gedanken zu verschreiben. Und dann haben wir eben unseren Data Hub aufgebaut, mit offenen Daten befüllt. Und das war schon ein, da sprechen wir vielleicht auch gleich nochmal drüber, das war schon ein sehr, ja, ich sag mal, game-changender Prozess.
Habt ihr dabei auch Herausforderungen kennengelernt, was jetzt die Zusammenarbeit mit den Akteuren angeht? Weil die Daten müssen ja auch erstmal entstehen und gepflegt werden.
Ja. Wir hatten schon einige Organisationen, die weit waren oder auch schon diesen Weg ein Stück mitgegangen sind. Das waren vor allen Dingen die, die mit Buchungssystemen gearbeitet haben, ja, oder mal in der Vergangenheit Buchungssysteme gehostet haben in ihrer DMO. Die waren da schon ein bisschen weiter vorne. Die mussten wir nicht ganz so überzeugen. Aber dieses Thema Open Data hatte... Es waren viele Bedenken dabei. Ja. Es war einmal der Besitzanspruch, das sind doch meine Daten, meine tollen Fotos. Dann hat, selbst wenn man sagte, ja, ich würde die ja gerne abgeben, war dann gerade bei Bildern häufig das Thema.
Anderer Fotograf, andere
Rechte. Mhm. Durfte man gar nicht so. Und es gab eine große Sorge, dass man sagte, oh Gott, was passiert da mit unseren Inhalten? Ja, vielleicht nimmt die jemand, der dann das große Business damit macht. Ja. Vielleicht nimmt die auch jemand, der jetzt zum Beispiel Wahlplakate oder andere Hintergründe damit ausgestaltet von Inhalten, mit denen wir gar nicht konform gehen. Und was passiert da? Also es war so ein bisschen der Angst vor Kontrollverlust. Ja. Und uns hat sehr geholfen, dass wir schon unseren Data Hub und unseren Open Data Ansatz über ein Projekt finanziert haben, an dem alle Tourismusakteure aus Nordrhein-Westfalen beteiligt waren. Das heißt, wir waren hier wirklich ein Geleitzug und waren quasi dazu verdonnert, dieses gemeinsam aufzubauen und gemeinsam Steering Committees zu betreiben, sich auszutauschen, die entsprechenden Know-how-Maßnahmen gemeinsam auf den Weg zu bringen. Und das ist so ein erstes Fazit, wenn man sowas aufbaut, das geht nur in der Vernetzung.
Ja.
Und wir haben uns ja dann auch mit dem Open Data Ansatz über NRW hinaus vernetzt, etwa mit dem Knowledge Graphen der Deutschen Zentrale für Tourismus. Und dann arbeiten wir jetzt auch auf dieser Ausgangsbasis in der Open Data Tourism Alliance mit. Das heißt, es geht hier um Open Data im touristischen deutschsprachigen Raum.
Ja. Stefan, du hast ja das Ganze technisch seit Jahren jetzt schon begleitet. Erzähl doch mal aus technischer Perspektive, was es da für Herausforderungen gibt, wirklich so ein Data Hub aufzubauen.
Ja, für mich als Informatiker tatsächlich gar nicht so viele. Also natürlich ist es eine Herausforderung, die vielen Datensilos, Heike, wie du es gerade genannt hast, dass da stehen ja technische Plattformen dahinter, mit denen man reden muss, um die Daten dann anzubinden. Und die touristischen Daten sind ja doch sehr heterogen. Es geht um Veranstaltungsdaten, Tourendaten, buchbare Unterkünfte, Erlebnisse. Also ein ganzer Blumenstrauß an Angeboten und hier quasi die Silos aufzubrechen. Die Plattformanbieter sind aber relativ pragmatisch. Das, was mit dem ODTA-Datenstandard passiert, ist, dass man sich auf ein quasi Austauschformat einigt. Das war eine sehr große Hilfe, dass man einfach sagt, wenn wir die Silos aufbrechen, tauschen wir die Daten über diesen gemeinsamen Standard aus. Und so fließen jetzt doch schon seit einigen Jahren die Daten in den Content Hub. Ja, und rein von den Inhalten her, ich meine, es sind, glaube ich, knapp 60.000 Inhalte mittlerweile, die im Hub drin sind. Ich glaube, über 250.000 Bilddaten. Und was ganz spannend ist, Heike, du hast es gerade schon erwähnt, in diesem Content Hub, die Daten sind da drin zusammengeführt, um nicht einfach nur da zu sein, sondern genutzt zu werden von Startups, von den Webseiten, von den vielen verschiedenen Kanälen, also dieser Omnichannel-Gedanke. Und ich habe vorhin mal nachgeguckt, mittlerweile pro Monat 2 Millionen API-Calls, also technisch Aufrufe von dem Contract im Monat.
Ja.
Das ist schon eine ganz schöne Größe. Mhm. Also für das, dass wir jetzt erst vor ein paar Jahren gestartet sind, ist es wirklich erfolgreich. Und was ich vielleicht noch ergänzen darf, ich glaube, wir haben wirklich eine perfekte Win-Win-Situation, dass auf der einen Seite wir als Techniker eine Plattform geschaffen haben, die das relativ geschmeidig umsetzen kann. Aber, und das ist viel wichtiger, ihr habt von eurer Verbandsstruktur, von euren Mitgliedern verstanden, was das Werkzeug kann.
Mhm.
Also, dass die Akteure verstehen, ich muss meine Daten öffnen, ich muss miteinander reden, Daten austauschen. Also es ist wirklich ein tolles Setup, was da schon entstanden ist und noch sich weiterentwickelt.
Und jetzt gehen wir ja noch einen Schritt weiter, beziehungsweise 2024 ist das Ganze nochmal weitergegangen mit dem Einsatz von KI. Und ich habe eine kleine Anekdote gehört, wieso die Anfänge waren, dass so die Texte doch nicht so die Qualität hatten. Gerade jetzt mit deinem Hintergrund im Journalismus sind natürlich die höchsten Qualitätsansprüche da. Erzähl doch mal, wie du so die Anfänge erlebt hast mit den ersten Texten.
Ach, das ist gar nicht so, dass da jetzt irgendwie was komplett daneben war. Ich habe jetzt vielleicht so ein bisschen so eine Hypersensibilität und ich weiß gar nicht, soll man die Geschichte erzählen, Stefan?
Das war ja im Herbst, das ist ja bei eurem Tourismustag, wo ich dir den KI-Wizard, das war der erste Gehversuch, also einzelne Texte zu erzeugen, wo wir gestartet haben. Und ich glaube, ich habe vom Kölner Dom einfach mal auf das KI-Knöpfchen gedrückt und da kam für die, was die expeditive Zielgruppe, kam ein Text. Ich ganz stolz, hat in 3 Sekunden toll funktioniert und dann sehe ich deine Gesichtszüge. Und dann dachte ich mir, okay, irgendwas passt nicht. Und dann hast du gesagt, naja, zu viel Graffiti, Inhalte und so weiter. Und ja, ich überlege gerade, wie ging es dann weiter?
Ja, dann habe ich gesagt, eben, dass der las sich für mich so ein bisschen, weil ja da die Handwerker, muss man vielleicht sagen, aus den vorherigen Bauphasen dann durchaus so ihre Zeichen gemacht haben. Und das hat die KI übersetzt, dass der voller Graffiti ist.
Ach so, okay.
Und dann habe ich gedacht, das liest sich jetzt wie eine Einladung zu so, dann kann ich ja auch mal taggen. Ne? Und das ist aber eigentlich auf der anderen Seite auch ein hervorragendes Beispiel. Die KI hatte aus ihrer Sicht viel richtig gemacht. Man sieht da aber auch für bestimmte Dinge, den Mensch braucht's halt noch.
Total.
Ja. Und da kann man jetzt dann sagen, wir werden alle gemeinsam immer besser, auch die KI, wenn wir jetzt hier diesen Text nochmal anpassen und sagen, schreib nicht Graffiti, sondern schreib irgendwie Zeichen der Handwerker und lass diesen Schlenker weg. Die KI lernt, aber letztendlich natürlich die Redakteure, die Destinationen bleiben in der Verantwortung.
Ja.
Aber ich möchte nicht, dass wir diese Episode jetzt sozusagen alleine stehen lassen. Denn das, was wir im Moment hier erleben mit dem KI-Wizard, der die Texte überschreibt, der die Texte anpasst, der sie vereinheitlicht, der aus den Texten auch Daten macht, die überhaupt nicht mehr Open Data sind, sondern den Public-Status haben, das halte ich für absolut revolutionär, denn das gibt uns zum ersten Mal die Möglichkeit, auch diese rasante Entwicklung überhaupt mitzugehen. Denn was war früher passiert, wenn wir festgestellt haben, ach Gott, da fehlen noch Daten oder müssen Daten ergänzt werden, das war ja so, dass menschlicher Input und ganz viel Fleiß erforderlich war, Rundmails, Rundanrufe, da fehlt was, da muss was ergänzt werden. Und wenn wir so weitermachen, kommen wir natürlich, schließen wir nicht auf mit diesen Möglichkeiten, die KI uns bietet. Und jetzt haben wir hier den Rechtestandard, also wir haben jetzt hier tatsächlich die Möglichkeit, nach der lizenzrechtlichen Öffnung auch die Daten insgesamt nochmal mit KI zu optimieren. Und das ist ein absoluter Riesenschritt, den wir da gerade gehen.
Ja. Vielleicht noch kurz ergänzen zu so einem Kölner Dombeispiel, was bei dem, nicht nur bei dem KI-Thema, aber generell wichtig ist, tatsächlich auch zu akzeptieren, dass Fehler passieren, aus den Fehler lernen, nächste Iteration besser machen. Und genau das, was wir quasi da mit dem Kölner Dom hatten, genauso ist es in der Region ja auch passiert. Eure Redakteure in der Region haben dann auch ihre Erfahrungen gesammelt beim Erstellen des Veranstaltungstextes oder bei dem Tourentext. Und die Feedbackschleifen, da bitte weniger so schreiben, dafür so, da habt ihr ja die Zügel in der Hand und sagt der KI, was denn aus eurer Sicht der richtige Schreibstil ist. Jetzt kamen wir eigentlich zu unserem nächsten Level, das, wo jetzt ganz spannend ist.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Jetzt ist eigentlich erstmal das Vertrauen geschafft. Ich meine, ich verstehe, dass die KI ist jetzt disruptiv unterwegs. Und viel hat auch mit Vertrauen zu tun, dass natürlich viele Leute auch skeptisch sind, generell Neuem gegenüber. Und das, was die KI macht, ist definitiv etwas ganz Neues. Und dass man jetzt erstmal eine Phase vom halben Jahr hatte, wo man die Texte mal anschauen konnte, Feedbackschleifen hatten. Und jetzt, wenn man auf den Knopf drauf drückt, ein halbes Jahr später für den Kölner Dom, jetzt sind die Dinge, die du gesagt hast, mit eingearbeitet und eben die Feedbacks der anderen Kollegen auch. Und dann haben wir festgestellt, na ja, jetzt ist tatsächlich das Vertrauen wesentlich mehr in die KI. Jetzt können wir den nächsten Schritt eigentlich gehen. Und jetzt kommt eben die Phase vor dem Folgeprojekt, wo wir jetzt gerade dran sind. Da können wir so ein bisschen drüber planen.
Darfst du was erzählen darüber? KI-Tools, wo arbeitest du dran?
Der nächste Schritt war, Texte können wir erzeugen, Beschreibungstexte, lange, kurze Sommertexte und so weiter. Ja. Das, was jetzt ergänzt wurde die letzten Monate, ist, dass jetzt auch Beschreibungstexte für Bilder generiert werden und auch Alttexte für Barriereanwendungen vor allem. Dann kam eine neue Funktion dazu, was wir KI-Checker nennen. Das heißt, es wird nicht mehr nur zur Textgenerierung verwendet, sondern es wird geguckt, die KI kann Öffnungszeiten überprüfen, indem sie guckt, die im Content-Hub drin sind, stimmen die mit den Öffnungszeiten bei Google oder von der Webseite vom Leistungsträger. Dann können die Preisspannen recherchiert werden, SEO-Keywords. Also alles mögliche an Zusatzthemen erfüllt jetzt die KI auch, bis hin zu prüfen, ob die Datenqualität passt. Also wie ist denn, welche kommt da besonders viel du vor in dem Text oder zu viel oder zu wenig Kommas. Das heißt, ich bekomme jetzt einen ganzen Baukasten von KI-Tools.
Ihr habt ja schon gesagt, das Ganze ist ja jetzt mit Fokus wirklich auf das Bundesland passiert, aber dass ihr auch schon sehr stark auf Deutschland geschaut habt und quasi über den Tellerrand hinausgeschaut habt. Heike, siehst du das ganze Thema als Blaupause auch für den kompletten Deutschlandtourismus?
Ich sage jetzt mal ganz mutig ja.
Ja.
Ich sage ganz mutig ja, weil wir hier wirklich diesen Datenschatz, den wir ja angelegt haben mit dem ersten Projekt, ich glaube, jetzt erst richtig nutzen und ans Laufen bringen.
Ja.
Und mich fasziniert das unwahrscheinlich, dass wir nicht nur für KI, denn wir wollen ja eigentlich für KI, also das Ziel war ja für KI geschützte Anwendungen, planen ja auch noch eine eigene, einen Erlebnisplaner, sondern auch mit KI jetzt diese Datenoptimierung und Umlizenzierung, wenn ich das so nennen darf, weiter voranbringen. Und was mich hier vor allen Dingen begeistert, ist, dass wir uns hier auch Freiheit verschaffen, was das Thema Rechte angeht. Ja, Freiheit in dem Sinne, dass wir hier den Contents auch einen anderen rechtlichen Status geben. Bei den Bildern bleibt's ja bei der Open Data Lizenzierung. Da muss man auch so ein bisschen gucken, wenn da trainiert wird, dass da nichts passiert. Aber das ist ja gesichert dadurch, dass wir hier auch in dem Auszeichnungsbereich bleiben in der Lizenzierung. Aber dass wir jetzt die Stammdaten, die Texte, die der Wizard in den Beschreibungen oder mit den Beschreibungen generiert, dass wir die unter diese Public Mark stellen können. Das ist schon ein Riesensprung, der uns auch, ja, ich sag mal, noch mehr Freiheit gibt, mit diesen Daten da zu arbeiten und dass wir dann auch wirklich einheitlich für die unterschiedlichen Content-Kategorien einheitliche Rechtsstandards haben.
Und nachhaltig auch.
Und nachhaltig.
Genau, da muss ich noch mal ein bisschen vielleicht den Kontext springen, weil ich glaube, von den Anfängen des Hubs zu dem, was wir jetzt gerade so reden, das war so ein Riesensprung, auch thematisch, vielleicht um den Kontext noch mal ein bisschen zu geben. Also wir haben ungefähr 60.000 POIs bei euch.
80 haben wir.
Entschuldigung, genau. Aber von den 80.000...
Noch nicht. Also Entschuldigung, wir suchen Sie nochmal. Wir sind dabei, diese 80 aufzubauen. Wir haben jetzt 38.000, davon 26 offen.
Genau, auf das wollte ich nämlich raus. Also von der, ich nehme mal, sagen wir mal, 40% davon sind offen. So, und das ist aber entstanden, weil manuell die Redakteure darauf geachtet haben, zu welcher Lizenz schreibe ich meinen Text, zu welcher Lizenz habe ich das Bild. Es sind auch knapp 31.000 Bilder, die auch eine offene Lizenz haben. Aber das Ziel, was wir eigentlich erreichen wollen, 100% der Daten zu öffnen, ist durch den rein manuellen Prozess einfach nicht machbar. Ist nicht leistbar. Das muss man einfach mal die letzten Jahre sehen. Wenn ich die Projekte in den anderen Bundesländern so betrachte, kommt eigentlich zum ähnlichen Ergebnis. Ist nicht schlecht, aber ist erstmal Fakt. Und jetzt war die Frage, wie kann uns KI helfen, das aufzubrechen? Und wichtig ist, wenn die KI Texte erzeugt, entweder komplett kreativ selbst oder sie nimmt den bestehenden Text, nimmt den als inhaltliche Inspiration, das faktenmäßig als drin ist, und schreibt einen neuen Text in eurem Schreibstil für eure Zielgruppe. Das ist wichtig, dass die KI erstmal, wenn sie den Text erzeugt hat, frei von Rechten ist. Eine KI hat keinen Urheberschutz, weil es keine Person ist, kein Mensch, der es geschrieben hat. Damit löst es genau das eine Element, was wir nämlich haben. Wenn die KI für alle 60 oder 80.000 Datensätze einen Text neu generiert, ist plötzlich der gesamte Datensatz
automatisch
frei,
schon offen.
Weil, wichtig, das war auch eine in der Diskussion eine spannende Entwicklung. Die reinen Stammdaten, eine Öffnungszeit, eine Adresse, eine Telefonnummer, ist per Definition kein kreativer Schaffungsprozess. Das heißt, die Stammdaten an sich sind von Hause aus eigentlich offen. Das Zweite sind natürlich die Texte.
Ja.
Und wenn die KI jetzt die Texte erzeugt, sind die halt auch offen. Und jetzt kam eben der nächste logische Schritt. Wir gehen komplett den Weg, dass alle Datensätze unter der Public Domain Lizenz, Lizenz heißt nicht Public Domain Mark, was keine Lizenzform ist. Also nochmal eine offenere Form wie CC0. CC0 ist ja schon eine sehr offene Form, aber hat trotzdem eine Lizenz. Public Domain ist nochmal eine Ebene offen. Also wirklich komplett, wie der Name schon sagt, gemeinnütz ist eigentlich das richtige Wort. Das heißt, wir haben jetzt das erste Mal die Chance, von den 30.000, 35.000 Daten, die eh schon offen waren, plötzlich alles zu öffnen. Und die KI-Tools, die wir gerade schon erwähnt haben, der KI-Wizard, der Checker, schafft jetzt alle Datensätze mit Texten und Informationen anzureichern. Und wir haben im System eine Funktion geschaffen, die automatisiert einmal in der Nacht alle neuen Inhalte, die in den Hub kommen, dann mit den KI-Tools ergänzt. Euer Hub ist ja nicht statisch, da kommen ja täglich hunderte Daten dazu. Ja. Daten ändern sich, es werden Daten gelöscht. Das heißt, das System sieht die Änderungen und generiert automatisch die Inhalte. Und das finde ich schon, also aus meiner technischen Sicht schon disruptiv, was ihr da macht. Weil ihr auf der einen Seite euch das traut, diesen Schritt zu gehen. Also technisch ist das eine, die KI hilft uns, aber auch inhaltlich, dass ihr sagt, ihr geht konsequent den Weg, sprecht mit euren Mitgliedern, die bis jetzt die Texte geliefert haben. Das sind ja auch, wir hatten es ganz am Anfang von dem Projekt, Vorbehalte, meine Texte, meine Bilder. Und jetzt 3 Jahre später steht ihr hier als Bundesland und sagt, wir haben es geschafft mit unseren ganzen Redakteuren zusammen. Wir gehen komplett diesen Public-Domain-Weg. Also da tatsächlich auch Chapeau von der technischen Seite, weil die Technik hätte es jetzt nicht gelöst. Ihr musstet auch die Akzeptanz bei euch im Land finden.
Ja, das erfordert auch viel Mut. Und ich finde das auch Wahnsinn, wie alle einfach gleichzeitig mitgelernt haben mit dem Projekt. Weil es gibt niemanden, der darin 10 Jahre Erfahrung hat, der da Lehrgänge geben kann, so geht das. Sondern jeder muss einfach ausprobieren. Ja, ihr mögt es kaum glauben, aber die Zeit ist tatsächlich schon um. Und ich fand es wirklich interessant, super Gespräch. Und Heike, ich möchte dich bitten, wir haben immer am Ende von unserem Talk immer einen Expertentipp. Fällt dir irgendwas ein, was du vielleicht Bundesländern oder großen Regionen mitgeben möchtest, die vor der gleichen Herausforderung stehen?
One Expertentipp.
Klingt jetzt salopp, wenn ich das so sage, aber meine Empfehlung heißt 2 Worte, nur Mut.
Ja.
Nur Mut. Also die Entwicklung, vor der wir stehen, die wir auch mitgehen müssen, die erfordert insofern Mut, als man sich von Dingen, wir haben das eben an vielen Beispielen gehört, ein Stück weit lösen muss. Aber ich erlebe einige Akteurinnen und Akteure, die kommen sehr stark von den Bedenken her. Das hat auch mit unseren Strukturen zu tun, die rechtlichen Fragen, Urheberrecht. Aber es gibt mittlerweile Lösungen, die wir auch abgeprüft haben, die wir auch hinterlegt haben. Also wir haben all das, was wir gemacht haben, auch juristisch prüfen lassen. Also ganz so ohne Netz sind wir da auch nicht übers Trapez geturnt. Und hingucken, was andere machen, sich vielleicht auch unser Projekt mal anschauen und dann sagen, auch wir müssen uns auf den Weg gehen und auch wir lernen im Machen, so wie wir das gemacht haben. Und zwar voneinander und miteinander. Also gemeinsam im Verbund den Weg gehen, mutig sein und sich wirklich öffnen gegenüber den Lösungen, die andere schon gefunden haben. Das wäre mein Expertinnen-Tipp.
Super, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Heike, lieber Stefan. Ja, das war's schon wieder, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Klickt doch mal rein, gebt ein Like. Wir sind auf allen großen Plattformen vertreten. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.